Ich grüße Sie zunächst recht herzlich an diesem Abend. Wir haben Gemeinschaft mit unserem Herrn untereinander und wollen uns vom Worte Gottes her belehren lassen und auch die Kraft schenken lassen, dass das, was wir hören, auch konkret in der Praxis umgesetzt wird. Das Thema haben Sie gehört. Ich möchte die Akzente so setzen, dass es heute Abend mehr um die Versuchung Jesu geht, allerdings auch mit der Blick- und Zielrichtung auf das Ende hin, die Stunde der Versuchung. Und morgen werde ich das aber zum zentralen Anliegen machen, aber auch wieder die Frage der Versuchung generell mit einbeziehen. Diese Versuchungsgeschichte, die in Matthäus Kapitel 4 und Lukas Kapitel 4 berichtet wird, ist eine einmalige Versuchungsangelegenheit. Denn so wie unser Herr Jesus Christus versucht wurde mit einer Zielsetzung, die über das hinausgeht, was wir in der Praxis des Lebens erfahren, so ist das also einmalig und dennoch gibt es im Blick auf die Versuchung Kriterien, die auch unsere Situation betreffen. Und so wollen wir auch von daher lernen und wollen auch, wenn wir in Versuchungen geraten, uns von dieser Geschichte her leiten lassen, damit wir Hilfen bekommen. Ich lese zunächst mal aus Matthäus 4 den Text. Da heißt es, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn danach. Und der Versucher trat hin zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes geht. Da nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er spricht zu ihm, alles dieses will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten wirst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Wir kennen allgemeine Anfechtungen in unserem Leben. Die können aus kritischen Situationen entstehen, aus Problemen, Nöten, Leiden, wie sie alle Menschen treffen. Hier geht es aber um eine Versuchung, die von der Gegenseite herkommt. Und diese Versuchung soll gläubige Menschen im allgemeinen Sinne und hier speziell den Herrn Jesus von der klaren Zielrichtung wegbringen. Versuchung also zum Bösen. Und wir wissen, Gott selber versucht nicht zum Bösen. Aber er lässt diese Situation zu und nicht nur dies, wie wir es hier hören. Ganz bewusst wird der Herr Jesus in diese Situation hineingeführt. Wozu denn? Es mag ja seltsam erscheinen, dass Jesus vom Geist in die Versuchung hineingeleitet wurde. Weshalb tut das der Geist Gottes? Ist gerade am Ende der 40-tägigen Fastenzeit. Der Jesus wurde dort zubereitet auf seine Dienstaufgabe. Und das müssen wir uns merken. Vor allem Dienstaufgaben im Reiche Gottes im weiteren Sinne. Da, wo wir Aufgaben haben, gibt es immer Anfechtungen und Versuchungen. Und diese hier war besonders hart. Und das Interessante ist, dass der Versucher der beste Theologe und Psychologe ist. Und leider wird der sehr oft in der heutigen Verkündigung ausgeklammert. Ich weiß nicht, wie ist das? Hören Sie in den Predigten, dort wo Sie stehen, Sie kommen ja auch aus verschiedenen Kreisen, etwas über Satan, seine listige Art, die Menschen zu versuchen und zu verführen? Ich muss mich anstrengen, um herauszufinden, wann ich das letzte Mal eine Predigt zu dieser Thematik gehört habe. Ist es nicht eigenartig, dass gerade in der Zeit, ich werde morgen dazu noch etwas sagen, wo es um die Stunde der Versuchung geht, der dahinter steht, als der diese Versuchung inszeniert, gar nicht in Erscheinung tritt. Das ist das Raffinierteste. Satan kommt ja nicht und stellt sich vor, ich bin der. Oder wie er etwa dargestellt wird im Mittelalter. Mit dem Pferdefuß und mit den Hörnern. Raffinierter Gegenspieler Gottes, der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der Widerwirker. Diese Versuchung Jesu war notwendig, damit auch der Sohn Gottes versucht wurde. Wir wissen, in seinem ganzen Leben ist er nicht zur Sünde versucht worden. War denn das nur eine Scheinversuchung? Hätte er sündigen können? Das ist eine eigenartige Frage. Ich will da nicht spekulieren und möchte auch diese Frage so gar nicht stellen. Aber eins muss uns deutlich werden, wenn er ein Mensch war mit Fleisch und Blut, wenn auch Gottes Sohn, musste die Möglichkeit bestehen, sonst wäre diese Versuchung keine echte gewesen. Allerdings wissen wir wiederum, er war der Sohn Gottes, der die Raffinesse des Feindes kannte und die richtige Antwort gab. Der erste Adam hatte bewiesen, dass er für die weiteren Ziele des Reiches Gottes nicht geeignet war. Er fiel. Aber der zweite Adam, er hat diese Konfrontation gemeistert und er ist als Sieger hervorgegangen aus dieser dramatischen Situation. Der Feind knüpft an den Bedürfnissen an. Jesus hungerte. 40 Tage nichts gegessen. Er hatte gefastet. Ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten. Satan kennt die Bedürfnisse, das müssen wir uns immer wieder sagen lassen. Und er setzt gerade im religiösen, im frommen Bereich da an, wo wir Nöte haben, wo wir Probleme haben. Und wo es um Ich-Bedürfnisse geht, wo es um unsere menschlichen Existenzprobleme geht. Es ist also immer eine echte Situation, in die der Feind hineinreicht und wo er ansetzt in der Erkenntnis der psychischen Situation, der physischen Verfassung und vor allen Dingen, wo er auch um die religiösen Bedürfnisse weiß. Und ich habe bereits angedeutet, auch wir stehen oft in Anfechtungen und das heißt in Prüfungen im weiteren Sinne. Liebe Geschwister, wir müssen uns damit beschäftigen. Ich bedauere immer wieder, wenn ich feststelle, dass heute auch im Bereich der Evangelisation manches so vordergründig flach angeboten wird. Wir müssen auch junge Menschen darauf hinweisen, dass das Leben der Nachfolge nicht jeden Tag Sonnenschein ist. Da hat sich ein junger Mensch bekehrt und kommt zum Vater. Vater, ich habe mich bekehrt. Und was sagt er? Mein Sohn, dann schicke dich zur Anfechtung. Ob es pädagogisch richtig war, weiß ich nicht, aber stimmt. Heute heißt es in der Regel, komm zu Jesus, alles ist gut. Alle Tage darfst du herrlich und in Freuden leben. Grundsätzlich ist es so etwas Wunderbares. Aber es geht dann, wenn wir erwählte Berufene sind, auch um Anfechtung, um Prüfungen, um Proben und Versuchungen. Es muss sein. Und wir müssen das auch jungen Menschen mit auf den Weg gehen. Und Gott, unser weiser Pädagoge, weiß wiederum auch, wie er diese Situation gestaltet. Er überfordert keinen. Ein Kind hat andere Anfechtungen und Versuchungen, als die, die längere Zeit im Glauben sind. Ungläubige Menschen haben solche Versuchungen nicht wie die Gläubigen. Satan ist sich der Kinder der Welt sicher. Sicher haben wir auch Gewissensprobleme. Und im weiteren Sinne müssen alle Menschen sich irgendwie entscheiden zwischen Gut und Böse. Aber bei der Versuchung, gerade wenn der Teufel dahinter steckt, dann geht es um ganz andere Inhalte und Ziele. Im Vater unser wird gebetet, führe uns nicht in Versuchung. Oder so übersetzt, führe uns recht in der Versuchung. Jesus geht aus diesen drei Ansätzen der Verführung, der Versuchung als Sieger hervor. Und ich darf schon sagen, der letzte Weltenherrscher wird genau an diesen drei Punkten willkommen das akzeptieren, was Satan ihm anbietet. Worum geht es hier in dieser Versuchung? Einmal um die Brotfrage. Und im weiteren Sinne ist das die Sozial- und Wirtschaftsfrage. Denken wir daran, was auf uns zukommt. Merken wir nicht etwas davon, wie die Wirtschaftsfrage so stark im Sinne schon der Stunde der Versuchung immer aktueller wird? Große Konzerne haben oft mehr Macht als nationale Regierungen. Es geht um die Wunderfrage und im weiteren Sinne um die religiöse Frage. Das ist eine ganz aktuelle Sache. Meine Tochter rief mich jetzt an, sie trifft in einem Geschäft eine ihr nicht bekannte Frau und sie kommen ins Gespräch über Glaubensfragen. Und dann sagt sie, ja, ich war schon überall, jetzt habe ich das. Besondere Geisteserfahrungen. Und an einem will sie deutlich erfahren haben, dass Gott sie nun endlich angenommen hat. Und zwar in ihren Händen spürt sie wie ein goldenes Glitzern. Und das ist der Beweis dafür, besonders gesegnet. Als meine Tochter sagt, darauf kommt es doch eigentlich gar nicht an, kein Verständnis dafür. Wer also einmal unter den falschen Geist, unter den Geist der Verführung gerät, ist ein Problem. Das Dritte ist dann also die Frage der Macht. Und ich denke, diese Machtfrage wird immer stärker gestellt. Merken Sie das nicht bei den Wahlen jetzt in Amerika? Machtfrage. Geht es wirklich um das Wohl des Volkes? Ging es den Diktatoren um das dem Volke im Sinne einer verantwortlichen Regierung zugetan sein? Nein. Liebe Schwester, darum ist das wichtig, dass wir hier Acht geben und wir wollen jetzt auf diese Momente vom Text hier noch einmal achten. Also der Versucher tritt an den Herrn Jesus heran am Ende der 40 Tagezeit. 40 ist immer eine Zahl der Prüfung. 40 Jahre musste Israel in der Wüste wandern. Dann war dieser Abschnitt vorüber. Und der Feind darf ihn, unseren Herrn Jesus, versuchen. Er tritt zu ihm und spricht, wenn du Gottes Sohn bist, so sage, dass diese Steine Brot werden. Und damit kommt der Feind nicht mit einem Anliegen, was der Betreffende hier in diesem Fall Jesus gar nicht hätte realisieren können. Er war in der Lage dazu, wirklich ein Wunder zu tun, aus Stein Brot zu machen. Er hat ja später bewiesen, dass er aus Wasser Wein machen kann. Für ihn gar kein Problem. Sicher hätte auch unser Herr, weil er das Bedürfnis gehabt hat, gerne jetzt Brot gehabt. Aber wie antwortet unser Herr? Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und das wollen wir bedenken. Bei solchen Anfechtungen geht es nicht darum, ich habe das erlebt. Ich bin der und der, sagt der Jesus nicht. Er hätte ja sagen können, ich bin der Sohn Gottes. Ich kann machen, was ich will. Nein. Selbst unser Herr sagt, es steht geschrieben. Liebe Geschwister, das ist wichtig. Wir können nur mit einer Waffe antworten in diesen Versuchungssituationen, das ist das zweischneidige Schwert des Wortes. Man darf an dieser Stelle auf einige Momente des Wortes hinweisen, dass uns das deutlich wird. Wir leben nicht vom Brot allein, ja auch. Wir brauchen das täglich Brot und dürfen dankbar sein. Nicht, uns wird in der Regel gar nicht klar, dass wir zu den Menschen gehören, die hier privilegiert sind, die genug zu essen haben, ja noch mehr als dies. Wenn ein Drittel der Menschheit so gerade am Rande des Existenzminimums lebt, dann ist das schon besorgniserregend. Aber das Wort Gottes muss das Entscheidende sein. Darum einige Aspekte dieses Wortes. Zunächst einmal ist klar, Jesus selber ist der Logos, das Wort oder die Rechnung. Und dieses Wort wird auch von Johannes, in Johannes 1, Vers 1 bezeugt. Im Anfang war dieses Wort. Und durch dieses Wort ist auch diese Schöpfung ins Leben gerufen worden. Sicher ist Gott der Vater, der Ursächer, aber wenn es heißt, Gott sprach, ist Jesus Christus das Wort, das in Kraft und Vollmacht diese Schöpfung ins Leben gerufen hat. Er ist in Verbindung mit dem Wort auch die Wahrheit. Und darauf dürfen wir uns beziehen. Und wir sollen auch das immer wieder beachten. Der wirkliche Glaube, auch der, der standhalten kann in den Versuchungen, kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Nicht aus irgendwelchen Erfahrungen zunächst. Die dürfen dann auch sein. Die müssen folgen. Aber die Erfahrungen sind nicht die Grundlage, wie das heute so oft geschieht. Es steht geschrieben, das Wort ist ein lebendiges Wort. Es ist wahrhaftig. Und was er durch das Wort zusagt, nach Psalm 33, Vers 4, das hält er gewiss. Da dürfen wir Mut fassen. Und es ist das Wort des Lebens. Jesus sagt, ich bin das Leben. Seine Worte sind Geist und Leben. Und das Wesentliche jetzt zu diesem Text passen, dein Wort ward mir zur Speise. Jesus ist das Brot des Lebens. Dieses lebendige Brot, das, was die Israeliten in der Wüste bekamen, dieses Manna, war eine Vorabschattung dessen, was Jesus uns geschenkt hat. Darum ist das so wichtig. Und man hat aus Zeiten der Notlage erfahren, ich habe manchen Bericht dazu gelesen, etwa in Kriegszeiten, wo Menschen kaum was zu essen hatten, dass sie durch das Wort Gottes immer wieder gestärkt wurden und Kraft hatten, und auch bei allen Nöten durchhalten konnten. Und dieses Wort ist das Licht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf unserem Weg. Und es ist das Wort des Heils. Und es ist ein kräftiges Wort, ein lebendiges, kräftiges Wort, denn er trägt alle Dinge mit seinem Wort. Und wir brauchen vor allen Dingen auch das Wort, das die Prophetie beinhaltet. Wir haben desto fester das prophetische Wort, ein Licht in dieser dunklen Zeit. Nur so viel zu diesem Wort. Und darum ist es wichtig, dass wir immer wieder bedenken, es steht geschrieben. Darauf müssen wir uns gründen. Nachdem nun der Feind den ersten Anlauf genommen hat und scheitert, gibt er sich nicht sofort zufrieden und zieht ab. Er gibt sich auch nicht geschlagen, sondern nimmt einen weiteren Anlauf. Er nimmt ihn mit in die heilige Stadt, stellt ihn auf die Zinne des Tempels, also der höchste Ort des Tempels, und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich herab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stoßest. Also unser Herr sollte ein Schauwunder produzieren. Es gibt ja heute viele, die sagen, wir brauchen unbedingt Wunder. Ja, wir brauchen sie. Aber welcher Art sind die Wunder, die wir heute nötig haben? Darüber müssen wir gleich nochmal nachdenken. von der Zinne der höchsten Stelle des heiligen Ortes sich herablassen und dann noch mit einer Verheißung rechnen. Die Engel Gottes werden ihn tragen, steht geschrieben. Übrigens, ist es nicht interessant, dass Satan die Bibel sehr gut kennt, besser als heutige moderne Theologieprofessoren? Er kennt das Wort Gottes. Wir dürfen also nicht überrascht sein, wenn die Verführung raffiniert fromm geschieht. Sogar mit dem Worte Gottes. Und lernen wir das nicht immer wieder auch kennen in unserer Situation, dass Menschen mit dem Worte Gottes kommen und doch ist es eine Irrlehre. Wenn man nämlich einseitig aus der Bibel irgendwelche Verse herauszieht, ohne den Kontext, den Zusammenhang zu beachten, kann es gefährlich werden. Jetzt könnte ich eine Menge von Fehlentwicklungen aufzeigen, nur weil man, ohne die Heilsgeschichte zu beachten, ohne den geschichtlichen Zusammenhang, ohne den Kontext, wie ich schon sagte, zu berücksichtigen, man einseitig etwas herausholt und für sich und seine Zwecke nutzbar macht. Interessant, wenn Sie mal den Wachturm lesen, jene Schrifterzeugen Jehovas, dann finden Sie viele Bibelworte da drin. Aber die Bibelworte sind so zusammengestellt, dass diese Stellen genau in das Lehrschema der Zeugen Jehovas hineinpassen. Oder wenn Sie die Neuapostolischen einmal in ihrer Lehre hören, nicht, dass da nur einer den Heiligen Geist bekommt, wenn der Apostel ihm die Hände auflegt, dann kann man auf biblische entsprechende Situationen hinweisen in der Apostelgeschichte. Nun, der Apostel Paulus ist einmal berufen worden und hat den Jüngern, nachdem er gefragt hat, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde, dann die Hand aufgelegt und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Ich kann aber aus solchen speziellen Situationen keine Lehre machen. Denn wir müssen in der Lehre in den Briefen nachschauen. Wie empfängt man den Heiligen Geist denn da? Durch Handauflegung unbedingt? Nein. Glaube an den Jesus Christus, so wirst du in dein Haus errettet werden. Das war zum Beispiel eine Art, die auch vom Worte Gottes her unterstützt wird. Der Glaube, der den Empfang des Geistes nach sich zieht, muss christozentrisch sein nach Johannes 16. Da hat der Herr selber gesagt, welche Funktion der Heilige Geist hat. Da steht etwas von der Lehre. Der Heilige Geist überführt zunächst die Menschen der Welt von der Sünde, dann von der Gerechtigkeit und vom Gericht, das Satan gerichtet ist. Dann wird es von Christus nehmen und ihn verherrlichen. Es geht also um Christus. So wohnt Christus durch den Glauben in unserem Herzen und damit empfange ich den Geist, denn Christus kann nur durch seinen Geist, durch den Geist Gottes in uns wohnen. Das kann man lehrmäßig an vielen Stellen nachschauen. Und genauso noch, dass wer zum Glauben kommen ist versiegelt, sagt das Wort Gottes. Wichtig ist dann allerdings, voll Geistes zu werden, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist durch Gehorsam und Hingabe und Glauben. Also das sind die entscheidenden Momente, auf die man hier achten muss, und darum geht's primär. Es steht geschrieben, wiederum steht geschrieben, im Worte Gottes wird der Glaube lebendig, und wir dürfen, ich sage es nochmal, nicht einseitig Bibelstellen für unsere Lehrauffassung heranziehen. In der Gefahr stehen wir. Warum das ganze Wort und speziell das Wort, was heute für die Gemeinde gilt? Dieses wiederum ist also wichtig, damit wir immer mehr lernen, bei oft so einem komplexen Themenbereich beide Seiten zu sehen. Ich will es nochmal an den Begriff, ich habe es hier und da auch schon getan, in den Verkündigungen hier aber deutlich machen, Liebe und Wahrheit gehört zusammen. Wir haben heute einen Trend, nur die Liebe eint. Wir müssen alle eins werden, weil das der Liebe Gottes entspricht. Aber ohne Wahrheit wird das für eine Wahrheit. Über eine Wahrheit ohne Liebe kann zu Fanatismus führen. Dann haben wir beides zusammen. Liebe und die Wahrheit. Das größte Wunder, das hier auf dieser Erde geschah, ist, dass Jesus am Kreuz uns erlöst hat und dann durch den Vater selbst aus dem Totenreich herausgeholt wurde. Wenn wir nochmal daran denken, dass Jesus selbst zu seinen Lebzeiten viele Zeichen und Wunder getan hat, gewaltige Dinge, Tote erweckt, aber er dadurch nicht Israel zur Umkehr insgesamt geführt hat, dann muss klar werden, am Kreuz auf Golgatha, da ist die Versöhnung grundsätzlich geschehen. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Aber nicht nur allein für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Das Kreuzesgeschehen kann nur der erfassen, dem Gott das Geheimnis offenbart. Und dann geschieht dann auch das größte Wunder unserer Umwandlung und Verbindung mit dem Glauben an den auferstandenen Herrn. Das ist die wichtige Sache. Und liebe Geschwister, ich darf nochmal sagen, wenn das nicht im Zentrum der Verkündigung steht, sondern irgendetwas anderes, was heute ja alles so methodisch interessant gestaltet werden kann, mit Medien und drumherum, wenn das nicht im Mittelpunkt steht, dann gehen wir des größten Wunders verlustig. Da schickt mir ein Bruder eine Einladung zu einer evangelistischen Veranstaltung. Es ist in Süddeutschland, deswegen kann ich das hier mal vorlesen. Da heißt es, es ist in der Turnhalle da und da eine Veranstaltung. Da kommen zwei, die heißen nun zwei. Wird ja alles dann jetzt auf Neudeutsch dargelegt. Comedy pur und viel mehr. Eine Show über Hasen und den alltäglichen Wahnsinn des Lebens. Nach diversen TV-Auftritten mit 6 CD-Produktionen im Gepäck werden die beiden Hessen, und jetzt werden die genannt, ja, nimm zwei, so bezeichnen sie sich, wieder dort live zu sehen sein. Darauf hat die Welt mit Sicherheit gewartet. Von Hip-Hop, Rock, Schlager, bis auch zu langweiligen, absolut trendigen 0815 Pop-Lieder. In ihrem Programmmarathon stellen sie dann eine Platte vor und dann natürlich geht es auch um religiöse Gespräche. Von Evangelikalen eingeladen. Ich denke, ich brauche dazu keinen Kommentar zu sagen. Liebe Geschwister, es geht also um die Bedeutung des Kreuzes, das ist das größte Wunder. Dort empfangen wir Vergebung der Sünden durch sein Opfer, Reinigung von den Sünden durch sein Blut, Befreiung von der Macht der Sünde und unserem Ich. Wunder, auch im äußeren Sinne, kann Gott heute schenken, habe ich auch erfahren. Aber sehen Sie, wenn ich eine Krankenheilung erlebe, was ich hin und wieder erfahren habe, ja, ist das an dem sterblichen Leibe. Aber was durch das Kreuz geschieht und die Auferweckung, das bleibt ewig. Darum muss uns das deutlich werden. Erlösung von der Macht des Todes erfahren wir, freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Befreiung von der Herrschaft Satans, das ist wichtig, dass wir versetzt sind nach Kolosser 1. Aus dem Reich der Finsternis hinein, das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist eine Versetzung. Liebe Geschwister, wir müssen den Blick fürs Wesentliche bekommen. Wenn dieses Kreuz nicht mehr verkündigt wird und der Feind allerlei interessante Angebote bietet, geht der fleischliche Mensch, der kein neues Leben aus Gott hat, und selbst sogar solche, die ein Leben aus Gott haben, aber wenn sie unmündig sind, geht der auf diese Inspirationstaktik des Feindes ein. Ich will nur mal so ein paar Dinge nennen, damit uns auch das deutlich wird. In den großen Kirchen und vor allen Dingen in der katholischen Kirche, die ja, wir haben was gehört vom Kardinal Ratzinger, die einzige wahre Kirche ist. Darf ich Sie mal fragen, wenn ich so ein paar Gegenüberstellungen nehme, ob das noch im Sinne Jesu ist? Wir haben also heute prunkvolle Gewänder. Die Mitra ist ja eine Fischkopfmütze, die Bischöfe und der Papst tragen. Wir haben Weihrauch, Weihwasser, Kruzifixe, Rosenkränze, gewaltige Kirchtürme mit mächtigen Glocken. Hatten die ersten Christen alles nicht. Also ich habe nichts direkt dagegen. Aber wir müssen nur mal sehen, was so alles heute sich entwickelt hat. Dann gibt es Wallfahrten. Fegfeuerlehre, Ablässe. Da reist man im heiligen Jahr nach Rom und kriegt einen Sündennachlass. Papsttum mit Unfehlbarkeit, wenn er ex cathedra spricht. Glaube an Maria, die eine Miterlöserin ist. Heiligen- und Reliquienkult. Und gab es damals auch schon so eine Weihnachtsfeier mit dem niedlichen Kindlein in der Krippe, wo das der Osterhase kommt? Ich will nur mal daran erinnern. Meinen Sie nicht, dass durch die raffinierte Taktik des Feindes das alles hinein in die Christenheit importiert worden ist? Also ich muss die Dinge immer wieder nennen und tue das auch, selbst wenn ich hier und da nicht auf große Gegenliebe stoße. Hier ist das sicher anders, aber ich merke das oft. Da, wo ich in meiner Heimat manche Dienste auch noch tun darf. Gewiss bin ich dankbar für die vielen aufgeschlossenen Geschwister, die es überall gibt. Aber wir müssen eben auch auf die Gefahren hinweisen. Es geht also nicht um Religiosität, um einen gewaltigen äußeren Darstellungsprozess mit allem, wir sind doch auch wer in dieser Welt, sondern es geht ums Kreuz und die Nachfolge. Und das ist das größte Wunder. Wenn da ein Mensch verändert wird. Und das gibt es Gott sei Dank auch. Zur dritten Frage. Wo liegt da der Schwerpunkt? Ich habe schon angedeutet. Der Feind nimmt noch einmal einen Anlauf und dann geht es um die Machtfrage. Satan führt den Herrn Jesus auf einen hohen Berg. Das ist wohl kein irdischer Berg. Weder der Mont Blanc noch der Mont Everest. Berg steht, und darüber habe ich in Langensteinbach im Zusammenhang mit dem Thema Berge auch aus der Versuchung etwas gesagt, immer für Macht. Wenn also der Herr Jesus auf diesen hohen Berg geführt wird und Satan ihm alle Reiche zeigt, dann muss das noch ein Stückchen höher gewesen sein, als die heutigen Astronauten da in dieser Raumstation sich befinden. Alle Reiche der Welt sind mindestens so hoch auch. Und ist es nicht eigenartig, dass gerade jetzt solche Positionen im angeblichen Weltenland, ist ja eigentlich nur ein Vorsprung, wenn man das mal misst an den riesigen Ausdehnungen in unserem Makrokosmos. Aber es ist interessant, es geht immer wieder um einen Turmbau zu Babel hinanzureichen an die Himmelspforten. Und das jetzt eben mit moderner Raumfahrttechnik. Wie hat denn der Teufel den Herrn dorthin geführt? Er ist nicht dahin gegangen, indem er ihn an der Hand fasste und da so einen Berg hochführte. Das war visionär. Da ging die Reife über eine visionäre Show zeigen können. Wenn du mich anbetest, will ich dir das alles geben. Und der Herr widerspricht dem Satan nicht. Er hat noch die Vollmacht auch über die Reiche dieser Welt. Bis jetzt noch, wenn er auch juristisch schon entmachtet ist. Er hat noch sein Werk in den Kindern des Unglaubens Und er ist der Fürst und Gott dieser Welt, also jenes Reiches, das im Hintergrunde doch gewaltigen Einfluss ausübt und was die Menschen heute gar nicht wahrhaben wollen. Darf ich schon mal darauf hinweisen, wie die Entwicklung geht? Das haben wir gerade jetzt bei uns in Deutschland ja erfahren, nicht? Wo die jetzige Regierungskoalition die Homosexuellen gleich den Ehepartnern in einer Familie gleichstellen will. Ich habe das in den Nachrichten gerade gehört und gesehen, wie dann einer noch von der CDU dem widersprach und sagte, in den drei monotheistischen Religionen, da ist es so, ist das bisher nie vertreten worden, ist ganz klar, weder im Judentum noch im Islam und von der Botschaft der Bibel ja gar nicht. Sie hätten mal sehen müssen, wie viel Spott und Hohn der Redner innerhalb der parlamentarischen Gruppen erfahren hat. Ja, Satan hat noch diese Macht und er wird sie ausüben und man spürt irgendwie eine Verdichtung der Mächte der Finsternis in allen Bereichen. Gerade weil es um die Machtfrage geht. Wir kennen einige Typen im Alten Testament, Pharao Ägyptens, und wodurch ist er besiegt worden? Durch den Herrn, der sich in einer Lammesnatur damals schon kundtat. Durch das geschlachtete Lamm konnten die Israeliten bewahrt bleiben. Es war schon angedeutet das Zeichen der Versöhnung, aber eine ganz klare Trennung zwischen dem Reich der Finsternis und den Israeliten. Pharao, Nebukadnezar. Und in der modernen Geschichte Hitler, Stalin, Mao Zedong. Mächte und Gewalten, und die stehen Reichen vor, die Raubtiercharakter haben. Und speziell das allerletzte Reich, worüber ich morgen noch etwas sagen darf, vor allen Dingen auch im Blick auf den Antichristen und den letzten Weltenherrscher, hat Raubtierzüge, wie die anderen vorgehenden Reiche sie zwar auch hatten, aber in potenziertem Maße. Machtfrage. Meine Geschwister, wir wollen uns nicht überheben, wenn wir uns selber kennen. Sind wir von Natur aus nicht auch Machtmenschen? Und wenn es auf ganz feine Art und Weise geschieht, unser Ich drängt zur Herrschaft der Natur des eigenen Wesens. Wir haben in der Pädagogik von Amerika her kommend etliche psychologische Modelle aufgreifen müssen und es gibt einige, die eine humanistische Psychologie vertreten. Da wird bei den Bedürfnissen der Menschen angesetzt. Man hat eben das Bedürfnis der Geborgenheit, der sozialen Sicherheit, dass man versorgt ist in allen Lebenslagen, aber am Schluss, in einer solchen Pyramide, steht die Ich-Verwirklichung. Wer steht dahinter? Nur der Fürst und Gott dieser Welt. Jesus Christus hat dieser Versuchung widerstanden. Und ich denke, es ging dem Feind hier um eine Entscheidung, die ihm sehr am Herzen liegt, denn er wusste das Programm Gottes sicher, er kannte die Bibel, nämlich Jesus Christus vom Kreuzesweg abzulenken und ihn vom Ziel des Kreuzes wegzuführen. Aber es ist ihm nicht gelungen. Wenn wir die unterschiedlichen Strategien unseres Herrn und Heilandes und damit Gottes sehen für diesen bösen Äon und auch für die Gemeindezeit im engeren Sinne und dabei den großen Gegenspieler Gottes betrachten, dann können wir ganz andere Prinzipien erkennen, andere Taktiken. Es geht bei Satan im Sinne einer Verführung immer darum, dass er den Menschen und damit sich selbst in falsche Höhen hineinbringen will. Steht für Berge, Macht. Nicht so ein Berg, wo Satan ihm alles zeigen konnte, ist nicht der Berg Zion. Der Berg Zion wird einmal durch Jesus Christus der Berg sein, von dem aus das Heil im tausendjährigen Friedensreich verkündigt wird. Aber nachdem unser Herr genau den Weg nach unten gegangen ist, in die Tiefe hinein. Er war gehorsam, als er die Herrlichkeit des Vaters verließ und Menschengestalt annahm, in Knechtsgestalt hier lebte, bis zum Tod am Kreuz, und dann ist er sogar noch in die untersten Örter des Totenreichs hinabgefahren. Also bei Gott ist das Prinzip in Christus Kreuz, und das heißt Demütigung, oder wie wir es jetzt im Hausgeist hatten, den Lammesweg zu gehen. Und dieser Weg ist ein anderer als der, den Satan durch Falschinspiration, Manipulation über die Medien einbringt. Und damit hat ja in der jetzigen Zeit der Teufel durch die Medien einen gewaltigen Einfluss. Wenn wir ein kleines Mädel sitzen, ich weiß nicht, ob es auch Harry Potter gelesen hat, wie die Kinder gefiebert haben. Meine Tochter, die Lehrerin, ich musste das mal lesen, die sagt, es ist eindeutig Esoterik und Okkultismus in diesem Buch drin. Nicht, das spricht natürlich Kinder an, so ein von Natur aus Benachteiligter, der hat magische Kräfte und kann angeblich, muss man sich das vorstellen, mit weißer Magie die Schwarze besiegen. Genau die Taktik des Feindes für das Ende dieses Äons. Wir leben in dieser Zeit, und was durchs Fernsehen und durch Videokassetten alles vermittelt wird, ist schon schaurig. Ich las heute in unserer Presse, warum regen sich die Politiker auf? Weil die Jugend immer gewalttätiger wird, krimineller. Die Medien bringen doch durch Krimis und Mordszenen Dinge, die zum Nachahmen empfohlen werden. Ein ganz trauriges Kapitel auch. Aber ich wollte nicht dabei stehen bleiben, ich wollte nur aufzeigen, wie Satan hier am Ende dieses Äons etwas fertigbringt, was er bei Jesus nicht hat zustande bringen können und auch bei denen, die ihn berühren, nicht. Und ich will diesen Weg nochmal kurz aufzeigen, bis hin zum Ziel. Wenn eben der Johannes, der Täufer, sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, dann wird deutlich, der Herr geht den Weg der Erlösung bis zum Kreuz. Aber jetzt im Blick auf die Offenbarung, wo der Sieg angedeutet wird. Offenbarung 5, Vers 6. Ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, welche die Geister Gottes sind. Und dann in Vers 12, mit lauter Stimme sprachen sie dort vor dem Thron, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und den Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Das Lamm wird triumphieren. Nicht auf Erden der Löwe aus Juda. Der ist auch die Löwenseite, die Herrscherseite, die Machtseite, kommt noch. Aber weil unser Herr bewiesen hat, dass er sich hat dahin geopfert, ist er der Triumphator. Und auf dem Berge Zion, nicht? Das ist dann der Berg, der von Gott, dem Messias, seinem Sohn bestimmt wurde. Auf dem Berge Zion sah er dann mit ihm 144.000, welche seinen Namen hatten und den Namen des Vaters an ihren Stirn geschrieben. Eine Auswahl aus Israel. Ich sah keinen Tempel im neuen Jerusalem in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Bis dahin wirkt noch die Lammesgesinnung, denn selbst auf der neuen Erde müssen noch die Nationen genesen von den Blättern der Bäume warum immer noch so weit Lammesnatur, bis dieses Lamm einmal so total triumphiert hat, dass er mit uns, den Lehren des Leibes, wo jetzt Christus das Haupt ist, dann die ganze Schöpfung dem Vater wieder zurückgeben kann. Das ist der Weg Jesu Christi. Und was geschieht, das darf ich hier schon mal sagen, mit dem, der zuletzt die große Verführung an sich geschehen ist, dem Antichristen, der wird mit dem Hauch des Mundes beseitigt. Und das große Gericht geht dann über diese Erde. Alle, die das Mahlzeichen dieses letzten Verführers angenommen haben. Wie wunderbar, dass die Stadt Jerusalem nicht der Sonne noch des Mondes bedarf, sondern die Lampe, die Leuchte, ist das Lamm selber. Das wusste auch unser Herr, deswegen konnte er der Versuchung widerstehen. Und liebe Geschwister, deswegen brauchen wir eine klare Zielorientierung. Wohin eigentlich Gott mit der Gemeinde, mit Israel, mit den Völkern zielt? Nun, wir meinen hier jetzt, wie es viele große Kirchen, auch leider Freikirchen und Evangelikale verkündigen, wir erst die ganze Welt für Jesus gewinnen wollen, bis er kommt, ist das eine falsche Zielsetzung. Nun, dann setzt man auch, wer weiß, was für Mittel und Methoden ein. Kriege ich jetzt vor ein paar Wochen von jemandem aus Wien ein kleines Päckchen mit Informationsschriften. Also wenn ich dem nachgehe, was der Mann da alles erlebt und erfahren hat. Na, erstens bringt er Lehren, wir müssen den Sabbat halten. Zweitens, wir dürfen kein Fleisch essen. Steht nicht im Neuen Testament drin. Drittens, wir müssen gewaltige Zeichen und Wunder bis Totenerweckungen erleben. Und dann berichtet er, was alles geschehen ist und führt ein Beispiel an. Da ist also einer, der diese Schriften von ihm auch kriegt, in Afrika. Ach, das brauche ich. Der war schwer krank, gelähmt sogar, glaube ich. Und indem er so betet, hat er auf einmal eine Vision. Und wisst ihr, was er in der Vision sieht? Zwei Engel spielen mit ihm Fußball. Oh, sowas, hm? Oder man wird gesund. War das eine göttliche Vision? Ich glaube, dann zeigt der Herr bestimmt keinen, der dann Fußball spielt und vielleicht noch einer wird, nicht der wie einige gläubige Nationalspieler, nicht, es gibt ja so einen Bekannten, dann sagt, ich schieße Tore für Jesus. Ne? Ich habe nichts gegen Sport, aber hier muss getrennt werden. Liebe Geschwister, wie geht das in der Verfügung vonstatten? Und unser Herr, das Lamm, geht den Weg unbeirrt. Er ist aus der Versuchung als Sieger hervorgegangen. Und was sagt er zum Schluss? Ganz klar, er weist diesen Satan weg. Weiche von mir. Es wird also ganz massiv dann in der göttlichen Vollmacht durch unseren Herrn, der Wiederwerker, zurückgewiesen. Und dann muss er eine Zeit lang von Jesus lassen. Er hat natürlich nachher die Massen verführt, wiederum, die den Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Aber das war genau seine größte Niederlage. Alles weiß der Feind nicht. Wenn er viel auch Einblicke hat, mehr oft als wir, aber weil sein Herz verfinstert ist, kann der Teufel manche Konsequenzen nicht einschätzen. Hätten die Herren der damaligen Zeit erkannt, was sie da gemacht haben, ihn gekreuzigt, die Herren dieser Welt, es wäre wahrscheinlich eine andere Entscheidung gefallen. Liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir das erkennen und ich möchte abschließen damit, dass auch wir eine Waffe in die Hand bekommen, nach dem Zeugnis des Apostels Paulus, Epheser 6, damit wir standhalten können in solchen Anfechtungen und Versuchungen. Denn unser Kampf ist tatsächlich nicht wieder Fleisch und Blut. Das müssen wir immer wieder daran messen, wenn Schwierigkeiten kommen. Was ist in dieser Situation das Ziel, auch in der Entscheidung, wenn wir Probleme lösen, was steckt dahinter? Sehr oft möchte der Feind uns vom Ziel wegführen. Darum seid stark in dem Herrn und in der Macht und Kraft seiner Stärke. Und weil der Herr selber in Versuchung standgehalten hat, kann er nur durch seinen Geist in uns stärken, so stärken und kräftigen, dass wir die Möglichkeit haben, in diesem Kampf zu siegen. In all dem, sagt Paulus, sind wir mehr als Sieger oder Überwinder. Darum nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und danach alles ausrichten könnt. Und wir leben in diesem bösen Tag am Ende, wo die Finsternis ganz massiv auf uns zukommt. Und darum ist es wichtig, dass wir angetan sind mit dieser Waffenrüstung, an den Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er ist unsere Gerechtigkeit. Beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu bezeugen. Des Friedens sind wir gerecht geworden, sagt Paulus. Durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott und dieses Zeugnis des Friedens sollen wir weitervermitteln. Nicht der konziliare Prozess will Frieden hier schon auf Erden aufrichten. Und es gibt auch im Nahen Osten noch keinen Frieden. Der Friede geht immer von innen nach außen, wenn es der Friede Gottes ist. Nehmt den Schild des Glaubens, vor allen Dingen, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Das ist also wichtig. Wenn wir uns jetzt mit dem Glaubensschild wappnen, mit jenem Langschild des Glaubens, sind wir in der Lage, diese feurigen Pfeile des Bösewichts abzuweisen. Und wo landen diese Pfeile? Meistens in unserer Gedankenwelt. Und aus dem Herzen kommen die argen, bösen Gedanken. Darum muss die Gesinnung Jesu in uns Platz greifen. Wir brauchen einen neuen Denksinn, diesen Muss, dass wir da verändert werden. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Und dieser Helm des Heils ist im Blick auf die Errettung droben, das Mittel auch in 1. Thessalonicher 5. Das werde ich morgen nochmal ansprechen, dass wir hier gewappnet sein dürfen, weil wir nicht gesetzt sind zum Zorn, sondern in der Stunde der Versuchung bewahrt werden dürfen. Und dann heißt es, betend mit allem Gebet und Flehen im Geist, wachen, in allem anhalten und flehen auch für die Heiligen. Und Paulus schließt sich in dieses Gebet mit ein, damit er dann das Wort Gottes in aller Freimütigkeit bezeugen kann, es ist das Geheimnis des Evangeliums. Das brauchen wir heute in dieser Zeit. Liebe Geschwister, darum kommen wir in manche Prüfungen und Proben. Die Versuchung des Herrn, so habe ich gesagt, war einmalig. Aber wir wollen bedenken, auch bei uns setzt der Feind, ich will das nochmal kurz zusammenfassen, an in der Brot-, Wirtschafts- und Sozialfrage. Das ist oft Thema Nummer eins. Zweitens geht es um die religiöse, die Glaubensfrage und speziell um die Wunderfrage am Ende. Nicht alle Wunder sind von Gott, gerade am Ende wird Gott selber kräftige Irrtümer senden, und zwar da, wo die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen wird. Und der Feind ist in der Lage, mit gewaltigen Verführungen, auch spektakulären sogenannten Wundern, die Gläubigen in den Bann zu schlagen. Und das dritte ist die entscheidende Frage, die Machtfrage, ihr Leben. Am Kreuz ist die Machtfrage in Schäden. Auch in unserem Leben. Der eine Mensch ist ja nicht gestorben und begraben, aber schon auferweckt. Wie viele Machtkämpfe gibt es auch leider bei den Gläubigen? Hat mir jemand gesagt, die katholische Kirche hat einen Vorteil gegenüber den vielen protestantischen Kreisen. Vielleicht wissen Sie es auch. Die Katholiken haben einen Papst, aber die Protestanten haben auch viele, viele Päpste. Mögen wir uns bewahren vor einem falschen Ich-Bewusstsein, vor einer falschen Selbstverwirklichung. In Christus haben wir das Leben und volles Genüge. Mit ihm gekreuzigt, gestorben, aber auch auferweckt. Dann können wir so auch in der Waffenrüstung Gottes bestehen, dürfen voll Geistes werden, erfüllt sein mit dem Geist und dann das Ziel erreichen. Daher segne uns dieses Wort. Amen.